Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Wir fangen ganz pünktlich an. Ich freue mich sehr, Ihnen eine ganz junge Autorin vorstellen zu dürfen heute, Juliana Kallnay, deren Debüt Anfang Februar im Verlag Klaus Wagenbach erschienen ist. Ich hatte die Freude, das Buch zu lektorieren und freue mich jetzt auch, es Ihnen vorzustellen ein wenig mit Juliana Kallnay, die einige Szenen daraus lesen wird. Es ist ein ganz überraschendes Debüt, insofern auch, als es sofort, beinahe noch vor Erscheinen, auf Platz 3 der SWR-Bestenliste katapultiert wurde und dann eine ganze Welle an positiven Rezensionen über das Buch und uns hereingebrochen ist. Auf die hatten wir gar nicht zu hoffen gewagt. Insofern hat das Buch einen sehr guten Start, eine sehr große Aufmerksamkeit bekommen. Juliana Kallnay ist 1988 in Hamburg geboren, dann in Köln und Malaga in Spanien aufgewachsen, also auch zweisprachig, hat in Hildesheim literarisches Schreiben studiert und in der jüngeren Vergangenheit volontiert am Literaturhaus in Kiel, kennt also auch die andere Seite des Schreibens, nämlich die der Literaturvermittlung. Das Buch hat sehr große Aufmerksamkeit erregt, weil es eben keines der üblichen Debüts ist, in denen ein junger Autor oder eine junge Autorin erstmal beschreibt, was sie oder er erlebt hat, unmittelbar in Literatur transformiert, was quasi der Realität abgeguckt ist. Es ist ein ganz mutiges und eigenwilliges Buch, insofern als es sich eben ein wenig in die Fantastik wagt und eine Geschichte erzählt, die aus ganz vielen kleinen Geschichten besteht. Aber jetzt lasse ich mal die Autorin selber kurz erklären, worum es in dem Buch überhaupt geht. Also wenn du gefragt wirst, was sagst du dann? Wovon handelt das Buch?
Also ich erzähle nicht, dass es um ein bestimmtes Thema geht, sondern ich beschreibe es eigentlich über seine Struktur. Die ganze Handlung spielt sich in einem Haus ab, das die Hausnummer 29 trägt. Es wird nie genau gesagt, in welcher Stadt dieses Haus steht. Und erzählt wird die Handlung von den unterschiedlichen Figuren, die dieses Haus bewohnen. Und ich beginne jetzt mit einem Abschnitt, der tatsächlich auch der erste war, den ich für dieses Buch geschrieben habe. Dritter Stock links. Blütezeit. Nachdem die Saat gepflanzt ist, muss sie regelmäßig gegossen werden, damit sie kräftig und gesund wächst, hatte ich einmal gelesen. Ich schluckte jeden Tag eine Tablette mit einem Glas Wasser herunter. Der Doktor hatte gesagt, nur so könne ich wieder aus mir herauswachsen, nachdem ich mich den ganzen Winter über zu den Kartoffeln in den Keller verkrochen hatte. Tabletten täglich und morgens ein warmes Fußbad. Mir war irgendwie nach Wasser unter den Zehen. Als im März meine Fußnägel allmählich grün wurden, hörte ich damit auf. Da alles Schrubben und Feilen nichts half, schnitt ich die Nägel mit einer Gartenschere ab. Manchmal denke ich, ich hätte das besser nicht getan. Sie wuchsen daraufhin kräftiger nach und erinnerten in ihrer Beschaffenheit an pflanzliche Triebe. Einen Monat später kitzelten mir die längsten Sprossen die Knie, als würde ich durch hohes Gras laufen. Wenn ich nieste, schoss grüner Pflanzensaft aus meiner Nase und aus meinen Ohren wucherte es nur so. Malina, stolze Besitzerin eines grünen Daumens, die sich schon immer einen Garten mit Laubbäumen gewünscht hatte, stellte mich auf den Balkon. Sie sagte, nur dort bekäme ich genügend Sonne ab. Meine Frau war es auch, die mir täglich Wasser in die Stiefel goss, als im Herbst meine 10 Wurzeln geschlagen hatten und eine mächtige Baumkrone mir die Sicht versperrte. Sie löste meine Tabletten im Gießwasser auf und summte mir unbekannte Melodien vor, während sie mir die Äste ins Gesicht kämmte. Als ich den Stiefeln zu entwachsen drohte, zerschnitt Lina Leder und Sohle, bevor sie mich in einen wannengroßen Topf pflanzte. Meine Wurzeln konnten wieder atmen. Sie krallten sich in die feuchte Erde, über der meine Frau ein paar Tabletten zerbröselt hatte. Ihre Melodien änderten sich nicht. Im darauf folgenden Frühling brüteten in meinen Achselhöhlen Rotkehlchen und im Spätsommer besuchten mich die Kinder aus dem Viertel täglich, um von den Früchten, die ich trug, zu kosten. Nachmittags kochte Lina daraus Marmelade, deren Geruch zum Fenster herausströmte und die ganze Nachbarschaft anlockte. Sie erzählte mir, noch ein paar Tage vor ihrem Verschwinden hätte sie Maya ein Glas geschenkt. Ich nicht erinnern, dass in unserer Gegend je ein Baum so beliebt gewesen wäre. Es dauerte nicht lange, da gingen die üblichen Engagierten mit Unterschriftenlisten herum. Ich sollte als Sehenswürdigkeit angemessen ausgeschildert werden. Die Anzahl derer, die mich besuchten, wuchs genauso prächtig wie mein Blattwerk. Bereits im nächsten Frühjahr konnte ich der Besucherschlange bis quer über den Bürgersteig Schatten spenden. Obwohl ich anfangs meine Zweifel gehabt habe, muss ich zugeben, der Doktor hat recht behalten. Doch daran, dass ich früher selbst durch die Straßen gelaufen war, konnte sich bald niemand mehr erinnern.
Ja, das ist eine Szene aus dem Roman, der, wie gesagt, in einem Haus spielt. Das ist ein Wohnhaus in einer unbenannten Stadt. Es trägt die Hausnummer 29 und besteht, wenn man sich jetzt alles durchgelesen hat, ungefähr aus 4 Etagen. Ganz sicher ist man aber nie. Es gibt auch ein Souterrain. Und während viele von uns schon mal in so einem Mietshaus gewohnt haben, mit Nachbarn Tür an Tür, manche, die man nie sieht, andere, die seltsam einem vorkommen, geht es in diesem ganzen Haus nicht mit rechten Dingen zu. In dieser Szene, die Sie gerade gehört haben, wird eben ein Mann zum Baum. Nach und nach spürt er, dass er sich nicht mehr wohlfühlt in seiner Haut und seine Frau Lina liebt ihn zum Glück genug, um ihn auch in dieser Verwandlung zu lieben, um ihm die Vitamintabletten ins Gießwasser zu tun und ihn auch auf dem Balkon quasi zu hegen und zu pflegen und aus seinen Früchten Marmelade zu kochen. Die beiden sind nur eine Konstellation in diesem Roman von Menschen, die über das Wahrscheinliche, über das rein Realistische hinauswachsen sozusagen. Es gibt außerdem einen jungen Mann, der im Aufzug wohnt und lange von den anderen Bewohnern gar nicht bemerkt wird, bis sie realisieren, dass er auch einen Sessel da drin hat und die Wände tapeziert, die vorher verspiegelt waren. Es gibt eine junge Frau, die sich Goldfische anschafft und die in einem Aquarium in ihrem Zimmer hält. Das Zimmer hat kein Fenster und dieses bläuliche Licht, was das Aquarium ausstrahlt, ist quasi so die Lichtspende. Und trotzdem hat sie zu ihren Haustieren eine sehr seltsame und eigenwillige Beziehung, beziehungsweise umgekehrt die Goldfische zu ihr. Das dürfen Sie dann lesen, wenn Sie das Buch in der Hand halten selber. Es gibt auch Zwillinge, die nie gemeinsam zu sehen sind. Der eine lebt offenbar tags, der andere nachts. Und niemand im Haus ist so richtig klar, warum immer nur einer von beiden anzutreffen ist, wo sie doch die Wohnung teilen und auch schon so lange das Leben der anderen Bewohner. Und es gibt eben Lina und Don, die in diesem sehr poetischen Roman ein Beispiel sind, das mir einfach sehr gut gefällt, rauszunehmen, weil das zeigt, wie warm und wie liebevoll die Figuren geschildert werden, obwohl eben eigentlich das in eine Surrealität transponiert ist, ein bisschen fantastisch und nicht ganz einzuordnen. Und damit Sie spüren, wie diese Beziehung zwischen Lina und Don sich weiterentwickelt, kommt jetzt noch ein zweiter Teil über Don, der inzwischen ein Baum ist.
Genau, dieser nächste Text, der spielt sich etwa 3 Jahre nach der Verwandlung ab. Dritter Stock links, Blätter. Erst im dritten Jahr begann der Baum, der auf Linas Balkon stand, im Herbst seine Blätter abzuwerfen. In diesem Jahr war die Baumfruchternte besonders ertragreich gewesen. Lina hatte so viel Marmelade eingekocht, dass die Gläser effektiv gestapelt ihr ganzes Schlafzimmer einnahmen. So schlief sie auf der Couch im Wohnzimmer und verschenkte besonders viele Marmeladengläser, denn zum neuen Jahr wollte sie wieder in ihrem eigenen Bett schlafen. Die Krone des Baumes war nun schon von stattlicher Größe und sein Schatten ragte längst über die Fahrbahn. Und dann fingen die Blätter an, zuerst gelb, dann braun zu werden und zu fallen. Und die Blätter fielen und fielen. Sie fielen auf Linas Balkon und auf den, wo Bell und ihre Mutter saßen. Auf Ritas Balkon und den der Rollmas wehten sie hinüber. Sie schwebten hinauf auf dem Balkon der leeren Wohnung im vierten und durch ein offenes Fenster in jene Wohnung, die Oskar früher bewohnt hatte. Die Blätter fielen auf den Bürgersteig und die Fahrbahn und nicht wenige flogen auf die andere Straßenseite. Unmengen von Blättern waren es, die vom Baum fielen und lange Zeit schien der Laubfall kein Ende zu nehmen. »So kann das nicht weitergehen«, sagte der alte Rollmar, nachdem er einmal auf den Blättern vor der Haustür ausgerutscht war und sich den Knöchel gebrochen hatte. »So kann das nicht weitergehen«, rief er, und am Ende gab ihm sogar Lina recht. Doch was machte man mit den ganzen Blättern, die nicht aufhören wollten, vom Baum zu fallen? Zunächst wurden Besen und Schaufeln zusammengetragen. Jeder brachte das mit, was im eigenen Kellerraum oder zu Hause in der Putzkammer stand. Kehr- und Laubbesen wurden angeschleppt, Garten- und Handschaufeln, Eimer und Wäschekörbe. Und dann wurde geschaufelt und gekehrt, mit den blanken Händen das Laub gegriffen und die Kinder warfen sich ein paar Mal Laub ins Gesicht und wurden dann ermahnt. 10, vielleicht 15 Bewohner waren es, die den Tag damit verbrachten, Blätter aufzusammeln und hinters Haus zu bringen. Dort türmte man sie zu hohen Laubbergen, die auch in den folgenden Wochen immer weiter anwachsen würden. Kurz vor Beginn des Winters fielen keine Blätter mehr und zum ersten Mal war der Baum auf Linas Balkon kahl. Stattdessen sah man nun, wenn man hinters Haus ging, riesige Laubberge. Und jetzt fragten sich die Hausbewohner, was man wohl damit machen könnte, jetzt, wo es offensichtlich nichts mehr aufzutürmen gab. Die Kinder im Haus wollten die Blätterhaufen anzünden. Ein Feuer wollten sie mit ihnen machen. So hoch würden die Flammen reichen, bis zum Balkon im ersten Stock oder noch höher, riefen sie begeistert. Doch Lina bremste ihren Enthusiasmus. Ihre kohligen Finger sollten sie sich gefälligst woanders holen. Die Blätter würden sie nicht anrühren. Es sei schließlich ihr Baum. Stattdessen begannen sie, nach und nach die Blätter in Wäschekörben zurück in die Wohnung zu tragen. Was sie denn mit den ganzen Blättern wolle, damit könne man doch Dutzende Kissen befüllen, hatte der alte Rollmar sie noch gefragt und womöglich hatte er Lina die entscheidende Idee gegeben. Auch wenn sich im Nachhinein niemand mehr sicher war, ob er tatsächlich Kissen oder nicht doch Kisten hatte sagen wollen. Vielleicht war Lina aber auch von selbst drauf gekommen, was sie mit diesen Mengen an Blättern anstellen konnte. Als sie die mittlerweile trockenen Exemplare aus der Nähe betrachtete und ihre besondere Beschaffenheit feststellte. Die Blätter waren glatt an der Oberfläche und hatten eine an Leder erinnernde Mischung aus Zähheit und Biegsamkeit. Es wäre kaum möglich gewesen, sie zu zerreißen, geschweige denn eine gewöhnliche Nähmaschinennadel durch sie hindurchzustoßen, um sie zu einem großen Flickenteppich zu vernähen, wie Lina es wohl zunächst vorgehabt hatte. Stattdessen stellte sie fest, dass sich die getrockneten Blätter gut zusammenknüllen ließen. Dabei setzten sie einen Geruch frei, der sie an die Rinde des Baumes erinnerte, ein wenig süßer vielleicht. Außerdem nahmen die Blätter die Wärme ihrer Hand auf und warfen sie zurück. Genau das Richtige für den Winter, muss sich Lina gedacht haben, als sie die Naht ihrer Decken auftrennte, die Daumen hinterm Haus ausschüttelte und dann begann die Blätter aus den Wäschekörben zusammenzuknüllen und ihre Bettdecken damit auszustopfen. Bettdecke um Bettdecke stopfte sie. Sie schien viele zu haben, denn Lina stopfte und stopfte, bis alle Wäschekörbe leer waren. Nachts wickelte sie sich in 2 bis 3 Decken, schwitzte anfangs. Doch dann kam der Winter
und Lina kuschelte sich in die Blätterdecken und der Geruch des Baumes umhüllte sie, während sie in den Schlaf fiel.
Das ist nur eine der wirklich berückenden Liebesgeschichten in diesem Haus, die wir auf diese Weise erzählt bekommen. Also Lina liebt ihren Mann eben verwandelt als Baum, kuschelt sich in seine Blätter und das ist, glaube ich, ganz, ganz sinnlich nachzuempfinden, wie dieses Buch funktioniert, das eben einerseits vieles im Ungefähren lässt. Wie gesagt, die Nachbarn wissen voneinander nicht, was in der Nachbarwohnung geschieht. Es gibt die Schlaflosen, das ist eine eigene Gruppe. Wir können das leider hier nur in einer halben Stunde kaum anreißen. Eine Szene, die wir gleich zusammen vorlesen werden, fasst einige andere Szenen nochmal zusammen. Dennoch sind die Bewohner in diesem Haus sich fremd zugleich. Sie beäugen einander auch, stehen teilweise am Türspion und gucken, was die Nachbarn so treiben, versuchen herauszufinden, woher die Geräusche im obersten Stockwerk kommen, bleiben einander fremd und sind trotzdem eine Hausgemeinschaft, die dann in dieser Fremdheit auch wieder sehr viel Wärme und Solidarität miterzählt. Das Ganze aber ist eben in vielen verschiedenen Bildern. Ich habe mehrere Leser und auch Rezensenten inzwischen getroffen, die versucht haben, das Haus sich selber aufzumalen, um zu verstehen, wer in welcher Etage wohnt. Das gelingt fast nie, weil diese Kategorie von Wirklichkeit und von abgrenzbaren Räumen und von einer abgrenzbaren Zeit eben alle aufgehoben werden und die poetische Kraft dieses Romans sich genau aus diesem Zwischenstadium entsteht, in dem die Figuren, aber auch die Räume da immer gehalten werden. Und weil das Buch eben nicht nur in Miniaturen funktioniert, sondern auch eine ganz eigene grafische Gestaltung hat, die ganz wesentlich ist, ich kann es mal hochhalten, also Dialoge sind auch so gesetzt und damit, weil man das schön zusammenlesen kann, lesen wir einen kleinen Schritt, zwei Seiten, vierhändig sozusagen.
Stimmen, schlaflos. Ich glaube, ich habe nicht mal annähernd genügend Finger, um abzuzählen, wer gekommen und gegangen ist die letzten Jahre.
Ist es denn wichtig, das zählen zu können?
Das nicht, aber na, vielleicht müssten Sie mal alle die Hände zusammennehmen zum Zählen. Das würde wohl hinhauen.
Soll ich denn noch jemanden holen?
Nein, das musst du jetzt nicht für wörtlich nehmen, so für bare Münze.
Ach so.
Aber was ich mich manchmal schon frage, also ab und zu gehen ja komische Dinge vor im Haus, in manchen Wohnungen mehr als in anderen, speziell an die oberen Stockwerke, denke ich jetzt.
Worauf willst du hinaus?
Na, ob das denn so geplant war von den Leuten, die gegangen sind, oder ob da was vorgefallen ist.
Vorgefallen? Du meinst doch nicht... Also rausgeekelt hätte man hier doch niemanden.
Nein, nein.
Natürlich sind wir hier schon manchmal etwas eigen.
Natürlich.
Aber auch keine Unmenschen.
Nein, das wohl nicht.
Was hast du denn dann gemeint?
Ob das Haus selbst sie in irgendeiner Form, na nicht verstoßen, vielleicht abgeschreckt haben könnte.
So?
Vor längerer Zeit das Ehepaar, das mit dem kleinen Mädchen hierher zog, Rita mochte die ja nicht so wirklich.
Ach, das glaube ich
nicht. Waren
eines
Tages fort und das Mädchen allein mit einem kleinen Bruder.
Ja, daran erinnere ich mich noch.
Zwischendurch die Brüder, wo der eine unterm Regal lag und der andere plötzlich verschwunden.
So ein schweres Regal, das fällt schon mal um, wenn man es nicht anständig befestigt.
Und alles so dicht beieinander. Könnte es denn nicht sein?
Ach was. Manche Menschen spüren wohl, wenn sie nicht hierher passen. Und früher oder später verschwinden sie dann. Es geht viel ums Verschwinden. Das sagt ja auch schon der Titel. Das ist eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens. Aber wie diese Figuren und wie diese Szenen zusammengewachsen sind, vielleicht kannst du das noch ein bisschen erzählen, wie dieses Buch entstanden ist, das ja, wie ich weiß, aus dieser Baumszene, das quasi die Keimzelle des ganzen Romans ist, sich entwickelt hat und so gewachsen ist.
Genau, also diese erste Szene, die ich heute gelesen habe, die Verwandlung zum Baum, war die erste Szene, die ich für dieses Buch geschrieben habe. Und beim Schreiben dieser Szene hatte ich auch schon eine Idee für ein anderes Motiv. Und mir war sofort klar, diese beiden Figuren, die müssen im selben Haus wohnen. Und beim Schreiben haben sich dann noch weitere Ideen entwickelt. Und anfangs war es wirklich so, dass dieses Textkonvolut angefangen hat zu wachsen und in verschiedene Richtungen zu wuchern, genauso wie ein Baum. Und später war es dann so, dass ich halt auch bewusst angefangen habe zu konstruieren, mit den Figuren weiter zu arbeiten, Erzählstränge zu verknüpfen. Und da kam das eben das Konstruktionsmoment, das sich ja auch bildlich im Haus widerspiegelt, hinzu. Und die Texte sind nicht in der Chronologie entstanden, wie sie nun in diesem Buch zu finden sind. Ich habe bei der Anordnung so ein bisschen drauf geachtet, ich nenne das gern so assoziative Übergänge. Also dass manchmal von einem letzten Satz in einer Passage ein Motiv in dem nächsten wieder aufgegriffen wird, sodass ein bestimmtes Assoziationsraum zwischen diesen beiden Texten eröffnet wird, dass man sich als Leser vielleicht da einen Zusammenhang denkt, auch wenn der Zusammenhang als solcher nicht explizit benannt wird. Und manchmal kommen dann später noch andere Texte hinzu, die vielleicht nochmal diesen Zusammenhang, den man sich vielleicht gedacht hat, nochmal in Frage stellen oder eine andere Perspektive darauf aufzeigen.
Ja, also in diesem Haus gibt es eben nicht nur einen Mann, der sich in einen Baum verwandelt. Es gibt auch ein kleines Mädchen, das sich selber Löcher gräbt, um sich immer zu verstecken. Es gibt einen Jungen, also es gibt auch viele Kinder tatsächlich. Es gibt einen kleinen Jungen, der sich durch die Mauern beißt. Das ist wie so ein kleiner Steinbeißer, der ernährt sich von Steinen. Das hat natürlich alles, wenn man will, kann man das poetisch ausdeuten oder man kann das einfach nur genießen als Bild, als ja, es gibt die anderen Kinder, die heißen immer nur die Kinder im Haus, die tatsächlich mit Feuer spielen, was recht gefährlich wird, auch dem ganzen Haus dann. Die große Spannung entsteht aber für den Lesern in einer Vielstimmigkeit und in manchen ungelösten Rätseln, weil das einen schon sehr durch das Buch treibt, herausfinden zu müssen, was nun eigentlich das Geheimnis des Hauses ist und ob tatsächlich die eine Figur, die wir jetzt zum Schluss noch kennenlernen und die das Ganze sehr zusammenhält und bündelt, erstens emotional als so eine Art Zentrum des Hauses, gleichzeitig aber auch in der Struktur, weil sie einfach immer vorkommt, egal welche Figur spricht, das ist auch ganz vielstimmig angeordnet, gibt es doch eine Figur, die das zusammenhält, aber ob sie das Geheimnis dieses Hauses letztlich erstens kennt und zweitens lüften kann und auflösen, das erfahren wir erst ganz zum Schluss. Und diese Figur heißt Rita und weil wir wirklich jetzt ja hier sehr knirsch sind, hören wir noch kurz ein Stück über Rita, die uralt ist und ihr eigenes Geheimnis hat.
Genau, also jetzt quasi zum Abschluss nochmal den Prolog. Prolog einer Bewohnerin. An dem Tag, an dem meine Mutter von einem vorbeihuschenden Schatten so erschreckt wurde, dass sie auf der Treppe die Kiste mit dem Geschirr fallen ließ und die bunten Scherben über die Stufen sprangen. An dem Tag, an dem mein Vater vom selben Schatten überrascht einen Schrei ausstieß, den man angeblich noch 3 Straßen weiter hören konnte, und sie beide in das Haus mit der Nummer 29 zogen, wurde ich geboren. Zumindest erzählten sie das, wenn ich sie fragte. Sie sagten: Rita, wie du mit uns in dieses Haus kamst, zwischen Kisten und Scherben. Fragte ich nicht, erzählten sie etwas anderes, aber darum soll es hier nicht gehen. Damals stand das Haus fast leer. Später zogen weitere Bewohner ein und es wurden sehr viele. Fast 3-mal so viele wie in den letzten Jahren wohnten früher hier. Mit der Zeit wurden es dann wieder weniger, einfach so. Als meine Eltern starben, hatte der Rollmar, den später alle den Alten nennen würden, gerade gelernt, vom Balkon heraufzubrüllen, wenn jemand kam. Oder war er erst danach eingezogen? Jedenfalls konnte er irgendwann auch die Fassade hochklettern, von unten bis in den obersten Stock und dann durch ein Fenster rein, nur mit einem Strick um den Bauch gebunden, der an der Balkonbrüstung befestigt war. Trotzdem, wann immer jemand davon erzählen will, was geschah in dem Haus mit der Nummer 29, meint er meist die letzten Jahre. Vielleicht, weil in dieser Zeit mindestens 3-mal so viel geschah wie in den Jahren zuvor. Ich sehe nicht alles, was in diesem Haus vor sich geht. Manchmal sehe ich etwas auf der Straße, da fällt etwas herunter, Man hört einen lauten Knall und dann wird es wieder still, bis alle darüber reden. Manchmal sehe ich etwas auf der Straße, wenn es nicht zu kalt ist und ich auf dem Balkon bin tagsüber. Ich habe einen Spiegel aufgestellt auf dem Balkon, einen großen Ganzkörperspiegel mit Rahmen gegen die Wand und parallel zur Brüstung gelehnt. Wenn man hineinschaut, kann man ein Stück von der Straße sehen, ohne sich hinunterzubeugen. Er spiegelt das Sonnenlicht und könnte die Autofahrer blenden, doch bis jetzt ist noch niemand verunglückt. Meiner hat Dinge erlebt in diesem Haus, die andere vielleicht als ungewöhnlich betrachten würden. Manchmal reden alle durcheinander und fallen sich ins Wort. Und manchmal, wenn etwas geschehen ist, das alle betrifft, frage ich herum und versuche herauszufinden, wie es dazu kommen konnte. Denn alles habe ich nicht gesehen in diesem Haus.
Ich mach das Letzte auch noch, ne? Es gibt noch ein, also Rita ist, wie gesagt, der rote Faden, das bindende Glied, die alles weiß, die durch Mauern sehen und hören kann, die allen ein wenig unheimlich ist, aber gleichzeitig das unsichtbare magnetische Zentrum des Romans. Es gibt noch eine zweite Stelle, die ich, Juliana, bitte noch hier vorzulesen, weil das für viele, viele Rezensenten offenbar der Kern des Romans ist und ich im Anschluss dann gerne wissen will, ob das so gedacht war.
Erster Stock rechts, Schnecken. Und was Rita dachte, aber nicht sagte. Es gibt Menschen, die sind ihr Haus und es gibt Menschen, die wohnen nur darin. Sie kaufen sich Möbel, stellen eine Garderobe auf und ein Bett und eine Nachttischlampe und dann sagen sie, das ist mein Haus, da wohne ich. Ich kann hier kommen und gehen sehen und ich kann sagen, die meisten, die sind so. Sie entwickeln vielleicht mit der Zeit ein Gespür für die Art der Bewohner, die Art, wie man hier lebt. Sie übernehmen Gewohnheiten und führen neue ein. Sie denken an unsere Straße, wenn sie von ihrem Zuhause sprechen und fühlen das auch so. Manchmal kennen sie noch ein anderes Zuhause und manchmal waren sie schon immer hier. Ich war schon immer hier. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, es gibt nicht viele, die anders sind. Weder hier noch sonst wo. Nicht viele tragen das Haus, in dem sie leben, wie eine Schnecke mit sich herum, haben ihre Organe dahin verlagert, Herz, Magen, Nieren. Nicht viele spüren, wenn Risse anfangen, sich durch die Wände zu ziehen. Körperlich spüren, meine ich. Bei nicht vielen spannt die Haut mit dem Leiden der Wände, knarzen die Knochen mit den Treppenstufen, schmerzt der Rücken, wenn das Gemäuer altert. Ich spüre, wie sich die Räume zusammenziehen mit der Kälte und wie die Wände bei großer Hitze anschwellen wie meine Beine. Ich spüre, wie das Haus atmet, wie es Bewohner abstößt und verschlingt. Ja, ich könnte vom ersten Tag an sagen, wer wieder ausziehen wird, und alle tun dann wieder so überrascht, von wegen von einem Tag auf den anderen. Man muss nur hinhören. Ich glaube, dass auch Maya jemand war, die so etwas hätte spüren können mit der Zeit. Wenn sie es gewollt hätte, wenn sie aufgehört hätte, sich zu verkriechen in diese Erdlöcher, wo man, wenn man mich fragt, gar nichts spürt. An dem Tag, an dem ich sie im Keller sah, wie sie auf dem Boden hockte und das Ohr an den Estrich drückte, an dem Tag, an dem sie lautlos ihre Lippen bewegte, als würde sie eine wichtige Nachricht wiederholen, sie sich einprägen, während ihre schwarzen Fingernägel über den Boden kratzten, bis ihre Fingerspitzen glühten, und ein eisiges Frösteln mir durch die Knochen lief. An diesem Tag wusste ich, es würde etwas werden mit ihr, wenn sie nur gewollt hätte. Wenn sie geblieben wäre, lang genug, aber sie blieb ja nicht. Sie war ja fort, so jung, so fort.
Ja, hier hören wir jetzt auf. Das ist nochmal Rita. Rita mit ihrer Schneckentheorie. In fast keiner Besprechung fehlt dieser Satz, es gibt Menschen, die sind ihr Haus und es gibt Menschen, die wohnen nur darin. Ist das für dich auch die zentrale Aussage dieses Romans? Geht es letztlich um Heimat und Behausung?
Es ist insofern zentral, als dass Rita eine der zentralen Figuren in diesem Haus und in diesem Buch ist und das wiederum so das zentrale Denken und Handeln von Rita bestimmt, dass sie eben Bewohner in eben zwei unterschiedliche Arten einteilt, die Schnecken mit Schneckenhäusern, die ihr Haus quasi körperlich mit ihrem Haus verbunden sind, und die Nacktschnecken, die vielleicht einfach nur ein Zuhause haben.
Vielen Dank. Ja, ich glaube, wir müssen hier leider aufhören. Ich habe genau auf die Uhr geguckt, sonst wird das Mikro abgeschaltet. Ich kann Ihnen das Buch sehr empfehlen. Es ist nicht leicht zusammenzufassen, aber es ist unglaublich reich. Es ist sehr unterhaltsam, es ist sehr warm. In sehr vielen liebevollen Szenen werden diese Menschen, die nicht ganz realistisch sind und über seltsame Eigenschaften verfügen, hier erzählt. Es ist auch sehr witzig. Es ist zu haben hinter der Wand am Büchertisch, und wenn Sie noch Fragen haben, dürfen Sie die gerne stellen. Wir gehen jetzt quasi auf die andere Seite und machen hier Platz. Und ich habe mich gefreut, dass Sie hier waren und zugehört haben. Und danke auch, wie immer, hier dem Forum, dass wir hier sein durften.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.